Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Triumph, Weckruf, Erdrutsch. Je nach Perspektive werden für den Ausgang der Nationalratswahl in Österreich starke Begriffe benutzt. Wir hören, welche Worte der Dramatiker Thomas Köck zum Wahlsieg der extremen Rechten in Österreich findet. Am Hessischen Staatstheater Wiesbaden gehen die beiden neuen Intendantinnen mit einem 7-Premieren-Wochenende die Richtung vor. Wir sind dabei und lernen eine Niederländerin kennen, die eine eigene Rembrandt-Sammlung besitzt. Jetzt zeigt sie die zum ersten Mal der Öffentlichkeit im Kunsthaus Stade. Es ist also gekommen, wie von vielen befürchtet. Bei den heutigen Nationalratswahlen in Österreich ist die extrem rechte FPÖ zum ersten Mal stimmenstärkste Partei geworden. Bevor ich mit dem Dramatiker Thomas Köck gleich auf das sich abzeichnende Ergebnis schaue, fasst Wolfgang Fichtel den vorläufigen Stand zusammen.
Die FPÖ ist zum ersten Mal klarer Wahlsieger bei einer Parlamentswahl in Österreich. Mit etwas mehr als 29%, nach Hochrechnungen, hat die rechtspopulistische FPÖ die derzeit regierende konservative Volkspartei ÖVP relativ deutlich hinter sich gelassen. Etwa 3 Prozentpunkte Abstand, nur etwas mehr als 26% für die ÖVP. Der ÖVP-Vorsitzende und Bundeskanzler Karl Nehammer bedauert, sein Ziel, Nummer 1 zu werden, verfehlt zu haben. Aber er geht davon aus, sagt er, dass er weiter Vorsitzender der ÖVP bleibe. Als solcher hat er jede Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten Herbert Kickl ausgeschlossen, was aber kein Nein zu einer rechnerisch möglichen Koalition mit der FPÖ sein muss. Der Wahlsieger, der FPÖ-Vorsitzende Herbert Kickl, sagte, die Hand der FPÖ sei ausgestreckt. Jetzt werde wichtig sein, was der Bundespräsident macht, so Kickl. Das kann dauern. Aber das sei gut investierte Zeit, sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Wahlabend. Er hat die Macht, laut österreichischer Verfassung, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Deshalb werde er ab morgen ausloten, welche tragfähigen Kompromisse es geben könnte, wer mit wem könne. Bedingung sei, die Grundpfeiler der liberalen Demokratie zu achten, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, unabhängige Medien, die EU-Mitgliedschaft zum Beispiel. Außerdem brauche es ein gewisses Grundvertrauen. Das könnte eine Hürde sein für den klaren Wahlsieger, FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl. Wer mit wem kann, das wird jetzt in den nächsten Wochen sondiert.
Wolfgang Fichtel aus Wien. Wir wollen das vorläufige Wahlergebnis mit dem österreichischen Dramatiker Thomas Köck einordnen. Vor einer Woche wurde beim Steirischen Herbst seine Chronik der laufenden Entgleisungen uraufgeführt. Als Buch ist der Text bei Suhrkamp erschienen. Und gestern hat Thomas Köck ihn in einer 12-stündigen Marathonlesung selbst auf den Straßen von Wien gelesen. Ich habe ihn vor einer guten Stunde in Wien erreicht. Guten Abend, Herr Köck.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger.
War das gestern nochmal so eine Art Anlesen gegen den drohenden Wahlsieg der FPÖ?
Ich würde es als so eine Mahnwache bezeichnen. Also eine Mahnwache gegen den Herbert-Komplex, wie ich das im Text nenne.
Herbert Kickl, Vorsitzender der FPÖ.
Genau. Und ja, hat nicht so viel gebracht offensichtlich.
Sie haben vom Sommer 2023 bis zum Sommer 2024 tagebuchartig notiert, wie sich der Aufstieg der Rechten in Österreich und in Deutschland medial und gesellschaftlich entwickelt hat. Vermutlich sind Sie heute Abend nicht überrascht, aber beschreiben Sie mal, wie Sie sich fühlen.
Irgendwie gab es noch so einen Pessimismus des Gedankens, Optimismus des Willens. Ich war noch irgendwie positiv oder dachte, da ist noch was möglich. Aber es war jetzt schon sehr erschreckend und auch überraschend. Also ich habe das Gefühl, in Österreich wurde die Zweite Republik, die Nachkriegsordnung, eigentlich heute abgewählt.
Können Sie es noch ein bisschen genauer beschreiben?
Naja, also eine Partei, die offen verfassungsfeindliche Positionen vertritt, die Remigration offen in Interviews mehrfach eingebracht hat, die illiberale Positionen vertritt, also die sich außerhalb der Verfassung bewegt, hat heute den ersten Platz errungen. Und es sieht jetzt erstmal so aus, dass wohl keine KoalitionspartnerInnen zur Verfügung stehen. Die anderen Parteien sind da momentan zumindest noch deutlich ohne Interesse. Was natürlich, da sie die Themen von der Partei ja schon übernommen haben, diese komische Partei in die Position bringt, früher oder später fordern oder fragen zu können, wen wählt ihr beim nächsten Mal, uns oder die anderen? Und die anderen, das ist dann die Demokratie.
Wir verstehen Sie nicht ganz so gut. Es geht gerade so. Sie sind am Bahnhof in Wien. Insofern hören wir da manchmal vielleicht auch eine kleine Durchsage im Hintergrund. Die rechten Parteien in Europa feiern diesen Wahlausgang. Das Gleichgewicht in der EU verschiebt sich zu ihren Gunsten. Die FPÖ setzt auf das Reizthema Migration. Sie haben es gesagt, vertritt eine Politik der Abschottung, obwohl sie das Wort freiheitlich im Namen trägt. Begriffe wie Remigration haben sich ja inzwischen wie selbstverständlich in unseren Wortschatz gemischt. Sie verfolgen das sehr aufmerksam, schreiben das Wort in Ihrem Buch konsequent durchgestrichen. Was beobachten Sie denn noch an schleichenden Veränderungen in der Gesellschaft hinter den Zahlen dieses Wahlabends?
Naja, vor allem mit Blick auf Deutschland möchte ich schon noch betonen, dass man sich da momentan hin und wieder noch in einer Form von Sicherheit vielleicht wiegelt, die so nicht gegeben ist mit der Erfahrung aus Österreich, die ich da kenne. Also das, was in Österreich jetzt über die letzten 25 Jahre passiert ist, passiert gerade in Deutschland eigentlich auf Speed, also auf Hochgeschwindigkeit. Und das hat damit zu tun, dass eben diese rechtsextremen Positionen europaweit tatsächlich sehr stark voneinander lernen.
Viele fragen sich, was die Kultur ausrichten kann in diesen Zeiten. Kai Voges, der Intendant des Wiener Volkstheaters, hat sich in den letzten Monaten auch immer wieder politisch positioniert. Vor kurzem hat er angekündigt, bei einem Wahlsieg der FPÖ das Theater in Deutsches Volkstheater umzubenennen, aufgrund der Nähe der Partei zum deutschen Kulturgut. Was halten Sie von solch satirischem Protest?
Ja, ich bin da jetzt mittlerweile so ein bisschen durch, weil ich sehe, dass jetzt seit 30 Jahren oder länger, wie sich halt so ein Diskurs verschiebt. Und natürlich ist es wichtig, nicht den Humor zu verlieren und immer wieder auch damit zu arbeiten. Es ist nur, man hat damit eigentlich oftmals nur so eine Art von Comic Relief. Aber die Strategien sozusagen in der Gesellschaft oder so müssen viel tiefer greifen, glaube ich. Und auch nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Also gerade Menschen in privilegierten Führungspositionen müssten eigentlich Räume schaffen, durch Kultur zum Beispiel, in dem dann auch vielfältige Kulturen halt abgebildet werden können, um eine Gemeinsamkeit und ein Zusammen herzustellen. Das fände ich auf Dauer viel wesentlicher, um auch wirklich so einen Raum der Diskussion zu schaffen.
Sie schreiben in Ihrer Chronik ja, dass Sie daran glauben, dass ein, Zitat, Gedanke etwas aufhalten kann, dass sich ein Gedanke einer Zeit in den Weg stellen kann, dass ein ausformulierter Gedanke manifestiert und Widerstand werden kann. Was bedeutet das denn, Herr Köck, für Ihr weiteres Schreiben? Wird das immer politischer, immer kämpferischer?
Das ist hier sehr düster. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, dieser Moment, die Analyse voranzutreiben oder so, das wird schon noch wichtiger werden. Also wir müssen eine Sprache oder so oder auch Formen dafür finden, für eine Verschiebung von eben bestimmten auch demokratischen Gewissheiten, die momentan stattfinden. Und dafür gilt es tatsächlich, sich mit Theorie zu bewaffnen. Doch.
Mit Theorie zu bewaffnen. Wie machen Sie das?
Lesen, lesen und lesen und rausgehen.
Was lesen Sie gerade?
Jetzt gerade ein ganz fantastisches Buch von Quinn Slobodian, Kapitalismus ohne Demokratie. Und darin zeichnet er eigentlich nach, wie Freihandelszonen eigentlich von libertären VertreterInnen sozusagen genutzt wurden, um antidemokratische Strukturen durchzusetzen und eigentlich den Masterplan verfolgen, auf lange Sicht autoritäre, illiberale Strukturen zu schaffen.
Sie leben ja überwiegend in Berlin, sind jetzt gerade noch am Bahnhof in Wien. Was hören Sie aus der österreichischen Kulturszene?
Man hätte es gewusst, war so die erste Nachricht, die ich bekommen habe. Und aber auch einen großen Willen, sich sozusagen aktivistisch auch wieder zu zeigen. Das ist das Zweite. Und ansonsten wird man jetzt die nächste Zeit abwarten müssen, so ein bisschen, wie sich die Kulturszene da auch selbst positioniert. Das Problem ist natürlich, solange es sozusagen auch keine parteiübergreifenden Schulterschlüsse gibt, ist es natürlich immer schwierig, sich als Kultur zu positionieren, weil man letztlich auch auf politischer verlorenen Posten stehen wird.
Die FPÖ ist ja eine EU- und islamkritische Partei, zugleich russlandfreundlich. Sie könnte mit dem rechten Hardliner Herbert Kickl erstmals ins Kanzleramt einziehen. Doch eben bis auf die konservative ÖVP lehnen alle Parteien eine Koalition ab. Und die ÖVP würde sich wohl auch nur dann darauf einlassen, wenn Karl Nehammer Kanzler bliebe. Welches Koalitionsszenario halten Sie denn für wahrscheinlich?
Ich kann mich da auch nur auf so Analysen und Fundstücke oder so verlassen. Also momentan sieht es so aus, dass quasi keine Partei mit der FPÖ unter Kickl, genau, die ÖVP möchte nicht mit Kickl arbeiten, koalieren möchte. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre eine Koalition aus drei Parteien, die möglich wäre. Oder je nachdem, wie das Wahlergebnis sich noch verändert in den nächsten Stunden, wird auch gerade wieder eine Neuauflage der Großen Koalition in den Raum gestellt. Ich persönlich sehe das alles natürlich super kompliziert, weil eigentlich heute eine neoliberale Partei gewonnen hat und eine Partei, deren Vorsitzender gesagt hat, wenn sie dich rechtsextrem nennen, dann trage diese Bezeichnung wie einen Orden. Und das sind so die einzigen gewinnenden Parteien heute gewesen.
Der Dramatiker Thomas Köck über den voraussichtlichen Wahlsieg der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich. Noch liegt das amtliche Endergebnis nicht vor, aber in den Hochrechnungen liegt die Partei deutlich vor der bisherigen Regierungspartei ÖVP. Thomas Köck, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Neustart am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Nach längerer Krise und dem Abgang des Intendanten Uwe-Erik Laufenberg, unrühmlicher Abgang muss man sagen, gibt's mit Dorothea Hartmann und Beate Heine nun eine weibliche Doppelspitze. Hartmann war bislang an der Deutschen Oper Berlin tätig, Heine am Schauspielhaus Hamburg. Gestern waren die beiden in unserem Theatermagazin Rang 1 zu Gast und freuten sich auf ihr großes Eröffnungswochenende in Wiesbaden.
Grundsätzlich muss man sagen, dass sich alle auf diesen Neustart freuen und auch freuen, dass was Neues losgeht und dass man eben dieses belastende Erbe hinter sich lassen kann und sich neu strukturieren und neue konstruktive Arbeitsatmosphären schaffen kann. Das haben wir schon so erlebt. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden.
Wir möchten hier ein großes Theaterpaket für alle bieten und das Theaterpaket reicht nun mal eben von alten Stoffen, die wir neu auf die Bühne stellen, neu zeigen, interpretieren, bis hin zu Uraufführungen in allen Sparten. Das ist genau das Paket, das man jetzt an dem Wochenende mit 7 Premieren gleich erleben kann.
Volles Programm also in allen Spielstätten des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, auch draußen und im Landesmuseum war was los. Für Fazit war Shirin Sochitrawala dabei. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was war denn in diesem großen Theaterpaket alles drin?
Viel war drin, also mehr als man sehen konnte, muss man sagen. Also man musste sich entscheiden, weil man nicht alles sehen konnte. Also niemand konnte alle 7 Sachen sehen, weil sich das überschnitten hat. Es hat angefangen mit einer Choreografie von Doris Uhlig, Habitat. Die hat sie schon an anderen Orten gezeigt und dafür wurden Bürger und Bürgerinnen aus Wiesbaden gecastet und die allesamt nackt sich an verschiedenen Orten rund um das Theater gezeigt haben. Dann gab es eine große Oper im Großen Haus, die ich nicht sehen konnte, Les Grands Macabres von Ligeti, inszeniert von Pina Karabulut. Es gab im Schauspiel einen sehr verspielten, wenn auch, wie ich finde, nicht zündenden Abend von Pierre Cornet. Es gab vorhin im Landesmuseum ein Thomas Bernhard-Stück, einen Einstünder nach seinem Roman Alte Meister. Und es gab die Uraufführung von Ersan Montag, über die wir ja noch reden wollen. Insgesamt sehr unterschiedliche Ansätze und Stile, also so wie Dorothea Hartmann das eben in dem Gespräch versprochen hatte.
Ja, dann reden wir gleich über diese Uraufführung eines Stücks von Sam Max, Multitalent aus New York. Die Arbeiten von Sam Max beschäftigen sich laut Selbstaussage mit Sexualität, Geschlechter- und Körperbeziehungen, mit Klasse, Jugend, Gewalt, der Filmindustrie, mit Amerika. Double Serpent heißt jetzt diese Auftragsarbeit für Wiesbaden und der Regisseur Ersan Montag hat es inszeniert. Worum geht es in diesem Stück?
Es geht in dem Stück um viel, aber wenn ich eins rausnehme, also es geht um sexuelle Gewalt und darum, wie wir Traumata aus unserer Kindheit, wie die unser Begehren prägen. Im Mittelpunkt steht eine Figur namens Connor. Da ist so ein bisschen so ein Kaspar Hauser-Typ. Er hat einen Adoptivvater, der ein eher zwielichtiger Typ ist, der anderen Organe entnimmt. Der Sohn, der wirkt so eine, wie so eine Art Pinocchio. Der bewegt sich auch so und der spielt am liebsten ein Computerspiel namens Double Serpent. So erklärt sich der Titel und dieser Titel verweist auf diese Doppelköpfe. Köpfige Schlange, die wiederum, könnte man sagen, ist ein Zeichen für die zwei Zeitebenen, auf denen dieses Stück spielt. Es spielt nämlich einmal 1999 und einmal ungefähr heute. Diese doppelköpfige Schlange findet sich aber auch so als Metapher auf Sexualität, eben diese Doppelstruktur von Lust und Gewalt, könnte man sagen. Denn dieser Connor entwickelt ein Faible für Hautverletzungen, also auch jemand anderem die Haut verletzen und das als zur Lustgewinnung. Das ist aber nicht nur gewaltvoll und mit Sexualität verbunden, sondern man kann es auch als Sinnbild für Liebe sehen. Also man kann an den alten Song denken, I've got you under my skin. Aber es geht auch darum, jemanden zu verschlingen. Und das hat durchaus was Kannibalistisches, wie man, glaube ich, ganz gut hört in dem O-Ton, den ich mitgebracht habe.
Warm hier drin und weich. Willst du runtergehen?
Bring mich ganz nach unten.
Sicher?
Ja, großer Bruder.
Du musst lieb fragen.
Oh, bitte, großer Bruder. Bitte bring mich ganz nach unten.
Es kann dunkel werden. Ich habe keine Angst.
Puh, das klingt unheimlich und ziemlich düster, finde ich. Angekündigt war ja auch ein surrealer Thriller. Was für Bilder findet Ersan Montag dafür?
Ja, es sind düstere Bilder und es sind, wie ich finde, aber wirklich auch große und großartige Bilder. Diesmal ist die Bühne nicht von Ersan Montag selbst, sondern von Alexander Naumann und der hat sie als so eine Mischung aus Wellness-Therme und einem Verlies und aber auch Lusttempel auf die Bühne gestellt. Also so eine imposante Treppe führt rechts runter in so einen Brunnen. Und diese Treppe gehen die Figuren immer in wirklich provozierender Langsamkeit herunter. Also gehen ist zu viel gesagt. Sie schreiten sie hinab und dazu gibt es so Geräusche aus dem Off, die diese Schritte markieren. Das Blut, das ja eine Rolle spielt in diesen Hautverletzungen, findet sich auch in so knallroten Kostümen, die die teilweise tragen. Und es erinnerte mich in vielen an dem bekannten Film Wenn die Gondeln Trauer tragen, wo es ja auch immer dieses Mädchen in diesem knallroten Anorak gibt. Und in diesem Film gibt es auch so eine herausgehobene Sexszene, die ganz berühmt ist. Und in dieser Inszenierung von Ersan Montag auch. Es gibt so eine Szene, die ist wie so eine satanische Messe. Da ist die ganze Bühne in Rot getaucht und es ist wirklich so ein gespenstisch aufgeladen Bilderrausch und dazwischen gibt es aber auch ganz andere Ebenen und Atmosphären. Es gibt auch durchaus sowas wie Komik und so einen lässigen Witz und so einen Alltagston.
Es geht auch um Missbrauchsvorwürfe in der Filmbranche und das hat ja jetzt in Wiesbaden eine besondere Brisanz. Also schließlich endete die Intendanz von Uwe-Erik Laufenberg mit Skandalen, mit Zerwürfnissen. Ist diese Setzung also als ein Zeichen zu verstehen, die vergangenen Jahre irgendwie aufzuarbeiten?
Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Also weil es ging jetzt bei Laufenberg auch, soweit ich weiß, nicht um Missbrauchsvorwürfe. Und ich glaube aber, so eine Setzung, wenn man das annehmen würde, das wäre nicht der Stil der beiden neuen Intendantinnen, so wie ich sie jetzt kennengelernt habe. Also Laufenberg hat auch bei dieser Eröffnung, soweit ich das jetzt so mitgekriegt habe, eigentlich keine große Rolle gespielt. Also sein Vorgänger hat eine Rolle gespielt, Manfred Beilharz, den habe ich zumindest an zwei Abenden gesehen.
Alles in allem, wie bewerten Sie den Neustart?
Ich finde es insgesamt einen sehr mutigen Neustart, weil es eben nicht so die so ein randschmeißerisches Programm war. Also üblicherweise eröffnet man ja mit so einem Theaterfest, wo alle eingeladen werden. Und man könnte sich auch vorstellen, dass man ein Stück wählt wie, weiß ich nicht, der nackte Wahnsinn oder wo so alle andocken. Das haben die beiden Neuen nicht gemacht, sondern ein sehr eigenes Programm geboten. Also ich finde es ein vielversprechenden Auftakt.
Shirin Tsotsi-Travalla über das Eröffnungswochenende am Hessischen Staatstheater Wiesbaden unter neuer weiblicher Doppelspitze. Vielen Dank dafür.
Sehr gern.
Sie hören Fazit. Ja, was mag das für eine Frau sein, die eine originale Rembrandt-Sammlung besitzt? Die Niederländerin Charlotte Meyer hat ein Konvolut an Radierungen geerbt und diese Sammlung weiter ausgebaut. Unter dem Motto Out of the Dark werden die Arbeiten jetzt erstmals der Öffentlichkeit gezeigt im Kunsthaus Stade. Der Schwerpunkt dieser Sammlung liegt auf Rembrandts Nachtstücken, Szenen im Dunkeln mit einer Lichtquelle wie die Flucht nach Ägypten, die Rembrandt den Beinamen Caravaggio des Nordens eingebracht haben. Kerstin Schweighöfer hat die Rembrandt-Sammlerin in deren Zuhause besucht.
Es liegt idyllisch zwischen Feldern und Wiesen und ist voller Kunst. Das fast 200 Jahre alte Landgut von Charlotte Meyer, nordöstlich von Utrecht. Die Wohnzimmerwand ist übersät mit Bildern der nordeuropäischen Avantgarde-Bewegung Cobra. Der Weg zur Küche wird gesäumt von meterhohen Vitrinen, gefüllt mit kostbarem Porzellan.
Dit ist die Meißen aus 1725.
Meißen, Empire, Jugendstil.
So, iets prachtigs.
Aber seit gut 5 Jahren stehen alle diese Schätze im Schatten von Rembrandt.
Ja, sicher. Ja, das ist nu helemaal. Ja, alles wird opzij gesetzt von Rembrandt.
Genauer gesagt von Rembrandts Radierkunst, sagt Charlotte Meyer, eine Holländerin wie aus dem Bilderbuch mit blauen Augen und blonden Haaren, die ihr Alter nicht verraten will.
Nee.
Irgendwas über 60.
Boven de 60.
Dabei hatte die Violinistin mit Druckkunst aus dem 17. Jahrhundert bis vor kurzem nichts am Hut.
Nee, helemaal niet. Nix. Ich wist von nix.
Daran änderten auch die 32 Radierungen nichts, die sie 2016 von ihrer Mutter erbte. Jedenfalls zunächst nichts. Eine kleine, unscheinbare Mappe im A4-Format. Die Drucke stammten aus der Kollektion ihres Großvaters Edwin Meyer, Sohn deutscher Immigranten, die sich um 1870 in Amsterdam niedergelassen hatten. Er starb vor Charlottes Geburt.
Nooit gekend. Vind ik jammer. Heel jammer.
Edwin handelte in Amsterdam mit Arak, einem Anis-Schnaps, und war ebenfalls ein leidenschaftlicher Sammler.
Er heeft van alles. Het was een verwoed verzameler.
Er hat alles Mögliche gesammelt, Münzen, sogar abgebrannte Streichhölzer, das muss man sich mal vorstellen. Und Rembrandt-Radierungen, die gab es damals noch zum Schnäppchenpreis, auf Auktion. Völlig klar, das Sammlervirus habe ich von meinem Opa geerbt.
Sowohl der Großvater als auch die Mutter haben die Radierungen nie der Öffentlichkeit gezeigt. Auch Charlotte ließ die Mappe erst mal da, wo sie war, im Tresor. Bis auf ihre Lieblingsradierung, der Tod Marias. Die hing sie in ihrem Schlafzimmer auf. Eines Tages beschloss sie, Experten zu Rate zu ziehen und ging mit der Mappe ins Amsterdamer Rembrandthausmuseum. Sie wollte wissen, was genau sie da eigentlich geerbt hatte. Einen verborgenen Schatz bekam sie zu hören.
Ich sah es sofort an ihren Gesichtern. Sie wurden ganz still.
Ja, toen zag ik al meteen aan hun gezichten, die werden echt helemaal stil.
Alle Radierungen stammen aus dem 17. Jahrhundert. Viele wurden noch zu Lebzeiten von Rembrandt gedruckt. Darunter Studien seiner großen Liebe Saskia, die Darstellung eines Bettlers auf der Straße, ein Selbstporträt und viele religiöse Szenen. Ebko Rynja, Chefkonservator vom Rembrandthaus.
Ja, ich finde das eine hochwertige Kollektion.
Es geht um eine hochwertige Kollektion. Es ist doch etwas ganz Besonderes, wenn solche Werke nach so vielen Jahren auf einmal auftauchen. Und es ist prächtig, dass sie jetzt mit der Öffentlichkeit geteilt werden.
op deze manier ook kunnen delen met het publiek.
Denn anders als Mutter und Großvater hat Charlotte beschlossen, ihren Schatz nach mehr als 100 Jahren aus dem Verborgenen zu holen und auf Ausstellungen zu zeigen. Dass die allererste ausgerechnet im norddeutschen Stade stattfindet, dafür hat ihr Großonkel aus Hamburg gesorgt. Er ist ebenfalls Kunstsammler und hat im Stader Kunsthaus schon ausgestellt. Dort ist man froh und stolz, den Auftakt machen zu dürfen. Auch Charlotte freut sich sehr.
Das Kunsthaus ist ein sehr, sehr schönes Museum und passt zu Rembrandt, denn es befindet sich in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, also seiner Zeit.
Inzwischen hat die Geigerin ihre Kollektion erweitert und 18 weitere Rembrandt-Radierungen angekauft. Sie ist selbst zu einer Expertin mit viel Gespür geworden. Regelmäßig durchforstet sie das Internet und klappert Messen ab. An vielen ihrer Radierungen kann sie sich nicht satt sehen.
Wie meisterhaft er die Linien in die Platte ritzte und dann auch noch spiegelverkehrt. Was für ein Mann, was für ein Temperament. Dieses Raue, dieses Ungeduldige.
Bei Rembrandt bekomme sie ein Gefühl, das sie bisher nur kannte, wenn sie Mozart hörte. Nach ihrem Tod sollen ihre beiden Töchter die Sammlung erben. Denn dass sie sich jemals von ihren Radierungen trennt und sie verkauft, das kann sich Charlotte nicht vorstellen.
Nee, never ever.
Lieber weiter sammeln. Eine gute Rembrandt-Radierung kostet übrigens zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Und vor kurzem hat Charlotte Meyer in Israel eine erotische Darstellung für 900 Euro ergattert. Inzwischen wird der Wert auf 40.000 geschätzt. Unter dem Motto Out of the Dark sind die Radierungen der Privatsammlerin jetzt im Kunsthaus Stade zu sehen bis zum 26. Januar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bundespräsident Steinmeier hat die Menschen beim Gedenken zum 80. Jahrestag des SS-Massakers im italienischen Marzabotto um Vergebung gebeten. Er empfinde Trauer und Scham, sagte Steinmeier. Es sei bestialisch gewesen, wie die SS mit Unterstützung der Wehrmacht gewütet habe. 771 Menschen seien dem Morden zum Opfer gefallen, darunter mehr als 300 Frauen und mehr als 200 Kinder. In seiner Rede, die Steinmeier auf Italienisch hielt, warnte er auch vor einem Erstarken von nationalistischen und rechtsextremistischen Kräften.
Ausgerechnet in meinem Land. Mich sorgt das. Aber es macht mich auch entschlossen. Unsere Verantwortung ist heute wieder größer als in vielen Jahren zuvor. Einzutreten und zu kämpfen für die Werte, auf denen unser geeintes Europa unsere Demokratien gründen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das Glas der Vernunft. Das ist der Titel des mit 20.000 Euro dotierten Kasseler Bürgerpreises, den die Autorin und Journalistin Caroline Ehmke heute erhalten hat. Sie habe mit ihren Diskussionsbeiträgen den demokratischen Kompass besonnen ausgerichtet und das Rückgrat der Demokratie beharrlich aufgerichtet, sagte der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Preises, Wilfried Sommer, heute bei der Verleihung. Die Autorin suche nach einer Sprache, die Hass und Gewalt etwas entgegensetzen könne, die Raum für Verständigung und Anerkennung öffne. Die Findungskommission des Preises habe bewegt, in welchem Maße die demokratische Gesellschaft in Deutschland derzeit auf dem Spiel stehe. Ehmke plädiere für eine Gesellschaft, in der wir uns nicht ähnlich sein müssen, in der wir verschieden sein dürfen, ohne uns die Menschlichkeit abzusprechen. Der Stierkämpferfilm Tardes de Soledad, Einsame Nachmittage, ist beim Filmfestival in San Sebastian mit dem Hauptpreis der Goldenen Muschel ausgezeichnet worden. Regisseur Albert Serra beobachtet in seinem Dokumentarfilm den Torero Andrés Rosarey bei seinem blutigen Handwerk. Der evangelische Pressedienst schreibt, dass der Film mitunter schwer erträglich sei. Man müsse dem Regisseur aber zugutehalten, dass er konsequent die Archaik der Rituale herausstelle und auch die Qual des Tieres zeigte. Das Filmfestival von San Sebastian gehört mit Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten in Europa und ist das größte in der spanischsprachigen Welt.
Drei Frauen geraten in einen brutalen Konflikt. Es geht um Intrigen, Verrat, Denunziation in Ottorino Respighis letzter großer Oper La Fiamma, die Flamme. Dieses Werk ist nach seiner Uraufführung 1934, in Anwesenheit von Mussolini übrigens, nur ein einziges Mal in Deutschland aufgeführt worden, im Jahr 1936. Dem Todesjahr von Respighi. Jetzt hat die Deutsche Oper Berlin dieses monumentale Werk voller Gewalt ausgegraben und André Mumot hat die Premiere am Abend miterlebt. Hallo.
Hallo.
Das Ganze spielt im Mittelalter in Italien. Es geht um eine Frau, die sich in ihren Stiefsohn verliebt und nach dem Tod ihres Mannes als Hexe verbrannt wird, weil ihre Schwiegermutter sie für den Tod verantwortlich macht. Wie erzählt der Regisseur Christoph Loy diese ja durchaus harte Story?
Es ist eine harte Geschichte. Christoph Loy interessiert sich auch vor allen Dingen für die Psychologie dieser Konstellation, in dieser unglücklichen Beziehungsgeschichte und Familiengeschichte. Das politische Drumherum findet erstmal relativ weit im Hintergrund statt. Das ist aber auch schon in der Oper so. Es geht erstmal darum, das eigentlich das Lebensgefängnis dieser jungen Frau, dieser Silvana, die im Mittelpunkt steht, zu zeigen. Dafür gibt es auch eine Bühne von Herbert Murauer, die so aus dunklen, sich manchmal verschiebenden Holzwänden besteht und in ganz wenigen, etwas glücklicheren Szenen sieht man dann so kurz Landschaftspanoramen dahinter. Das sind kleine Freiheitsversprechen. Aber im Grunde genommen ist das ganz klaustrophobisch, obwohl es auf so großer Bühne stattfindet. Und es gibt dann eben diesen einen Aspekt, nämlich diese Hexenverfolgung. Die droht permanent sozusagen als Menetekel an der Wand und der fällt dann eben auch diese junge Frau zum Opfer.
Diese Oper verlangt also nach starken Frauenfiguren, die den Abend tragen. Ist das gelungen?
Das ist gelungen. Die Frauen stehen im Mittelpunkt und auch ihre Stimmen, die sind an diesem Abend besonders stark. Das beginnt schon mit kleinen Nebenrollen. Da gibt es eine Freundin, die heißt Monika, gesungen von Zua Jo. Die hat wirklich auf sich aufmerksam gemacht heute Abend. Und dann gibt es die große Doris Sofell, die eine Hexe spielt oder eine mutmaßliche Hexe, die gleich am Anfang der Oper, also am Ende des ersten Aktes, auf der Bühne verbrannt wird. Es ist ein unfassbares Spektakel mit gigantischem Chor. Der Chor hat in zwei monumentalen Szenen in dieser Oper sehr viel zu tun und ist da auch irrsinnig eindrucksvoll. Und dann gibt es noch diese böse Schwiegermutter, die Eudossia, gesungen von Martina Serafin, mit einer ganz strahlenden, selbstverständlichen Autorität, auch eine ganz tolle Stimme. Aber im Mittelpunkt steht eben die Silvana, gesungen von Olesya Golovneva. Gesungen zu sagen reicht da schon gar nicht, weil es ist vor allen Dingen auch schauspielerisch eine enorme Performance, eine enorme Darbietung, die ich da heute Abend gesehen habe. Es ist eine sehr fordernde Partie, die hat viel zu tun und immer so eine gequälte Intensität. Das schafft aber diese Sopranistin auch in einzigartiger Weise aufrecht zu erhalten und immer wieder kommt es dann zu so einer ungeheuren explosiven Emotionalität bei ihr. Das Besondere ist, man könnte ja meinen, sie ist eigentlich so das Opfer, aber das ist mal wirklich eine starke Frau. Schon im Stück von Respighi, aber ganz besonders in ihrer Darstellung, die hat eine Aggressivität am Leib, auch wenn sie ihre Freundin verbannt, weil sie Angst hat, dass die ihr den Liebhaber streitig macht. Auch in der großen Liebesszene im Duett mit dem Donello, gesungen von Georgi Wassilew, da übernimmt sie ihn quasi, übernimmt seinen Willen, ist also wirklich schon so dominant, dass er eigentlich gar keine Chance hat, als ihr, er kann ihr eigentlich nur verfallen. Und dann gibt es die Szene, wo sie ihren Ehemann mit der Wahrheit konfrontiert und der stirbt. Und das ist eigentlich ein Tod, der verursacht ist nur durch ihre gesungenen Worte, aber sie geht auch körperlich auf ihn los in diesem Abend und das klingt so.
Wir haben leider von ihr jetzt keinen längeren Ausschnitt von der Deutschen Oper Berlin bekommen, aber wir haben ja eben gemerkt, André Mumot, wie sehr sie das mitgerissen hat und auch berührt hat.
Ja, absolut. Es ist wahnsinnig berührend und wir haben es gehört in diesem kleinen Ausschnitt, dieser expressive, funkelnde, eher dunkle Gesang von ihr. Das ist absolut mitreißend, aber es ist vor allen Dingen eben auch die darstellerische Kraft, die sie so stark in den Mittelpunkt dieser Inszenierung rückt. Das habe ich selbst auch im Schauspiel lange nicht mehr so gesehen bei einer Schauspielerin, die man auch bisher so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist eine grandiose, wirklich, würde fast sagen, sensationelle Darbietung, die sie heute Abend gibt.
Hat Respighi damals die Pogromstimmung in Italien mit aufgegriffen und wie wirkt das in unserer Gegenwart?
Man kann das vielleicht so sagen, weil diese gigantischen Chorszenen, die dann eben wirklich die Hexenverfolgung darstellen und auch wirklich diesen Lynchmob im Grunde, die sind unheimlich, die sind wahnsinnig mitreißend, auch musikalisch überwältigend, aber wirklich nicht angenehm auch anzuhören. Da läuft es einem eiskalt den Rücken runter und man könnte natürlich sagen, vielleicht hat er das aufgenommen. Man könnte aber auch kritisch sein und sagen, dieses pompöse, gewaltige, dieses Faschismus ist auch in der Musik der Oper irgendwie mit drin. Er hat es aber dramaturgisch sehr interessant eingebaut und insgesamt ist es eine sehr spannungsvolle Oper. Also es ist eigentlich so ein Reißer. Und die Frage, ob man das so seriös inszenieren muss, wie Christoph Loy das heute gemacht hat, ist vielleicht nochmal auch zu stellen. Weil es ist natürlich auch ein Schauerstück mit den Hexen und den Verbrennungen und diesen Intrigen und der bösen Schwiegermutter. Das ist nun wirklich keine subtil gestaltete Rolle in dem Stück. Aber das ist aufregende Musik. Das war auch vor allen Dingen von Carlo Rizzi mit dem Orchester der Oper heute in sehr, sehr starken, beeindruckenden Farben dargeboten.
André Mumot über die Respighi-Oper La Fiamma von Christoph Loy, neu inszeniert an der Deutschen Oper Berlin. Große Begeisterung. Vielen Dank. In Dresden fand am Wochenende das Festival Literatur jetzt statt, schon zum 16. Mal. Klassische Lesungen gibt's hier nur am Rande, vielmehr suchen die Veranstalter nach unterhaltenen Formaten, um für Literatur zu begeistern. Beim Publikum kommt das gut an, wie Nils Schniederjan berichtet.
Das Zentralwerk in Dresden Pieschen. Immer mehr Menschen trudeln im Kulturzentrum ein. Im kleineren der beiden Säle hängt ein selbstgebasteltes Schild an der Wand. Boah, ey. Ich kann echt schlecht stillsitzen. Es passt zur Stimmung des Festivals. Programmchef Helge Pfannenschmidt.
Es ging los mit unserer Wahrnehmung, dass in Dresden die Gegenwartsliteratur so ein bisschen unterrepräsentiert ist und vor allem auch die Präsentationsform von Literatur, dass es da jenseits von Poetry Slam und Wasserglaslesung eigentlich nicht viel gibt.
Hier gibt es nun viel abseits davon. Zum Beispiel, als sich die ostdeutschen Frauen Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann ihrem Buchtitel folgend betrinken und den idealen Staat gründen. Sie zählen Klischees über die Ostfrau auf.
Ostfrauen lassen ihre Kinder abends oder bei Krankheit allein. Ostfrauen haben kein Verhältnis zum Leben, weil sie dauernd abtreiben. Ostfrauen riechen nach Action-Haarspray und dem Schweiß ihrer Achselhaare. Und an dieser Stelle wird es jetzt mal ganz kurz immersiv. Ich glaube, hier muss ich jetzt nicht so vorsichtig dosieren. In
also aber schön
Raum.
Nach vorne weg,
okay,
ja?
Okay, alles klar. Dann ist es eher alle.
Ja, okay.
Der Saal fasst mehrere hundert Zuschauer und ist bis auf den letzten Platz besetzt. Bei all der guten Laune fällt aber eines auf. Aus Dresden selbst sind nur wenige Autorinnen und Autoren eingeladen. Wo ist zum Beispiel Uwe Tellkamp? Programmchef Helge Pfannenschmidt sagt, der sei in der Stadt schon präsent genug. Man wolle vielmehr das nach Dresden holen, was hier nicht so oft stattfinde. Und?
Muss ich auch schlicht sagen, es interessiert uns als Literatur nicht sonderlich. Also wir haben das erlebt, wir stehen mit unserer Werbung irgendwo und dann kommt jemand und sagt, ja, und den Tellkamp lade nicht ein, der ist euch zu unbequem. Und da können wir nur sagen, wir würden den einladen, wenn er was Interessantes anzubieten hat. Aus unserer Sicht gibt's in der Gegenwartsliteratur sehr viel tollere, sehr viel spannendere Stimmen als ihn.
Diese spannenderen Stimmen kommen dabei zum Großteil aus Berlin. Als der Autor Daniel Schreiber mit Hengameh Yagoobi Farah und Sophia Fritz auf der Bühne sitzt, erinnert das Gespräch streckenweise an eine gemeinsame Therapiesitzung. Etwa als er davon spricht, wie leicht ihm inzwischen die Form des persönlichen Essays fällt. Da kenne er die Tricks und Tücken des Schreibens. Anders sei es mit dem Roman, an dem er gerade schreibe.
Bisher habe ich immer das Gefühl zu scheitern. Und das ist tatsächlich ein Widerspruch, weil ich habe eine Idee und auch den Glauben, dass es möglich sein muss, dieses Buch zu schreiben. Und de facto bin ich nicht dazu in der Lage. Und ihr beide habt tolle Romane geschrieben. Und ihr wart beide auch sehr jung, als ihr diese Romane geschrieben habt. Und ich bin immer wahnsinnig beeindruckt, wenn sowas passiert. Genau, und ich frage mich, ob ich mit diesem Widerspruch halt leben lernen muss und vielleicht auch einen schlechten Roman schreiben muss.
So ermüdend solche Einblicke in die Gefühlswelt von Star-Autorinnen und Autoren manchmal auch sein mögen, ermöglicht gerade dieser intime Rahmen ein gemeinsames Nachdenken darüber, wie wir uns verorten, so auch der Titel der Veranstaltung. Wie hier bei Hengame Yagobi Farah, als die Frage beantwortet wird, wann ein Gefühl der Entwurzelung besteht.
Also ich fühle mich grundsätzlich nicht verwurzelt. Das ist für mich, also ich bin ja kein Baum oder es hat für mich so irgendwie so dieses so, was sind, wo sind deine Wurzeln oder so. Das hat für mich so einen völkischen Vibe. Deswegen ist es für mich gar nicht so, dass ich sage, okay, hier schlage ich meine Wurzeln. Aber es gibt natürlich Orte oder Situationen, in denen ich mich alienated fühle. Und ich würde sagen, das sind Orte, die sich zusammenfassen lassen als Umgebungen, in denen es so einen Konsens der grundsätzlichen Feindseligkeit gibt.
Von dieser grundsätzlichen Feindseligkeit ist an diesem Wochenende nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil. Zum Widerstand gehört Freude, sagt Yagobi Farah später. Und fasst damit zusammen, was das inoffizielle Motto des diesjährigen Dresdner Literaturfestivals sein könnte.
Zum Widerstand gehört Freude. Nils Schniederjan mit einem Resümee des Dresdner Festivals Literatur jetzt. Und jetzt schaut Charlotte Weinreich in die gedruckten Feuilletons vom Montag, dem 30. September.
Dass die Grünen hierzulande in einer Krise stecken, ist bekannt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nimmt Christian Geier die Lage der Partei zum Anlass und fragt: Rettet Boris Palmer das grüne Realitätsprinzip? Auf die Idee brachte ihn der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, der feststellt: Wir sind richtig am Abschiffen. Kretschmann will den parteilosen Palmer angeblich wieder zurück zu den Grünen holen. Eine gehörige Dosis Boris Palmer hält Kretschmann deshalb für geboten, um nicht traumtänzerisch politische Programmatik von alltäglich erfahrbaren Missständen zu entkoppeln, erklärt Geier etwas umständlich und macht es dann gleich greifbarer. Dass die Idee nicht etwa ein Griff ins Klo ist, hängt mit dem drastischen Evidenzbegriff des Tübinger Oberbürgermeisters zusammen. Er teilt bei Facebook ohne Worte Bilder von versifften Tübinger Schulklos, um eine Vorstellung vom Boden der Realität zu gewinnen, wenn es um kommunale Schulpolitik geht. Apropos Politik und Evidenzbegriff. In der Süddeutschen Zeitung berichtet der Kolumnist Hilmar Klute: Manche Menschen in Amerika glauben, dass Donald Trump Dinge weiß, die normale Politiker nicht wissen. Und das ist vermutlich sogar richtig. Trump weiß zum Beispiel, dass die Windkraftenergie niemals in Gang kommen könnte, solange die Leute in Amerika immer weniger Speck essen. Aus dieser Gleichung muss man nicht schlau werden. Kluge widmet sich in seinem Text nämlich einer Person, die der Republikaner hasst, Taylor Swift. Früher, schreibt er, mussten die jungen Amerikaner Bob Dylan hören, wenn sie verstehen wollten, dass es auch ein Amerika gibt, in dem man ein bisschen herumzweifeln und herumsuchen darf, anstatt immer nur alles fabelhaft zu finden und die Flagge zu küssen. Heute haben sie Taylor Swift. Politik und Poesie, hält Klute fest, können also wieder jung und selbstkritisch aussehen. Um bei der Mischung aus Politik und Kunst zu bleiben und ihr noch eine Portion Humor hinzuzugeben. In der Welt kommt Harpe Kerkeling zu Wort. Der Anlass, sein neues Buch, Gib mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse. Im Gespräch mit Philipp Hedemann führt Kerkeling aus: Nach 3,5 Jahren Forschung hat sich ein Familienmotto des Versteckspielens herauskristallisiert. Ich musste eine Zeit lang meine Homosexualität verstecken. Mein Großvater Kerkeling musste sich vor den Nazis verstecken, weil er Kommunist war. Und meine Großmutter musste sich als Straßenbahnschaffnerin verstecken, obwohl sie eigentlich eine Prinzessin war. Der Komiker, Autor und neuerdings auch Ahnenforscher Harpe Kerkeling in der Welt. Von ihm könnte auch folgende Erklärung stammen: Weil ich auf der Bühne zu Hause bin. Tatsächlich ist dieser Satz die Antwort der Schauspielerin Dagmar Manzel auf die Frage des Tagesspiegel: Warum der Abschied vom Tatort? Manzel wird im Oktober zum letzten Mal als Kommissarin in Franken ermitteln. Im Interview erzählt sie, wie eingebunden sie als Schauspielerin und Regisseurin an der Komischen Oper und dem Deutschen Theater Berlin ist. Außerdem verrät sie: Was mich maßlos anpiept, es geht beim Fernsehen immer um diese blöde Quote. Und dann sagt Manzel etwas, das man vielleicht nur sagen kann, wenn man die Gabe beherrscht, gut zu altern. Es ist für mich ein schönes Gefühl zu wissen, ich muss jetzt gar nichts mehr. Ich muss auch nichts mehr beweisen. Ich mache mir große Freude mit dem, was mir große Freude macht. Und wenn ich merke, irgendwann geht es an meine Grenzen, ja, dann muss ich das dann lassen.
Charlotte Weinreich mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut in die neue Woche.